Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus danken wir dir für diesen Nachmittag, an dem wir hier zusammen sein können. Wir danken dir für die Gemeinschaft, die du uns schenkst, untereinander und mit dir, unserem Gott. Wir danken dir für die Themen, die wir heute Nachmittag, heute Abend aufnehmen können. Wir sind froh, dass du uns immer wieder Zeiten gibst, in denen wir uns informieren können, in denen wir ein Stück Weiterbildung erfahren, in dem unser geistliches Leben geschult, trainiert wird. Lass das heute geschehen in den Vorträgen, die wir hören. Hab herzlichen Dank für die Gelegenheit, die du uns gibst. Wir erwarten und erhoffen und erbitten deinen Segen. Amen. Ja, heute Nachmittag haben wir eine besondere Veranstaltung hier, die von verschiedenen Synergieeffekten lebt. Also ganz offiziell, damit Sie wissen, wo Sie sind, sitzen Sie hier im Forum für Senioren. Nur damit das klar ist, das ist erst einmal die eigentliche Veranstaltung, ist das Forum für Senioren. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir da heute Nachmittag besondere Gäste in unserer Mitte haben, die also vom Forum für Senioren unter anderem eben eingeladen worden sind, nämlich Martin Elke Campus, die wir natürlich ganz, ganz herzlich in unserer Mitte willkommen heißen. Freuen uns sehr, dass Sie da sind. Wir dürfen das mit einem Applaus begrüßen. Und auch zum ersten Mal hier auf der Langensteinbacher Höhe sind. Also deswegen ein ganz besonderes herzliches Willkommen. Die beiden werden ein wenig zu ihrer Biografie uns nachher mitteilen. Darum habe ich sie gebeten, denn manchen sind sie zwar von Büchern bekannt, aber jetzt eben gerade hier in unserem Umfeld, so ganz persönlich, denke ich, ganz viele kennen sie hier noch nicht. Und das ist schön, dass das sich heute auch ändern wird. Verantwortlich vom Forum für Senioren sind da Adelheid Schröder und Fritz Klink, die beide hier die Verantwortung tragen. Nicht, dass Sie sich wundern, wer dann nachher hier weiter die Regie führt. Also heute Nachmittag wird dann Adelheid Schröder die weitere Moderation mit Fritz Klink gemeinsam haben. Und heute Abend wechseln wir dann in den anderen Verantwortungsbereich, denn gleichzeitig sitzen Sie in einer Veranstaltung des Sommerbibelseminars auf der Langensteinbacher Höhe. Und dafür trägt also Wolf Enderle die Verantwortung. Und heute Abend wird den zweiten Teil also er moderieren. Und wenn Sie sagen, nein, ich gehöre eigentlich wieder zum Forum für Senioren, noch zum Sommerbibelseminar, dann gehören Sie vielleicht zur Familienfreizeit der Langensteinbacher Höhe. Die sind nämlich auch noch da. Und wenn Sie sagen, nein, das stimmt auch nicht, dann sind Sie eigentlich die kleine, die letzte Menge X, die eben alles andere umfasst, wo auch immer Sie sonst dazukommen. Ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass wir so gemischte Seniorenveranstaltungen wie heute hier durchführen können. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Ja, wir haben heute ein sehr, sehr wichtiges, gutes Thema, Einfluss fernöstlicher Religiosität auf unsere Gesellschaft. Wie ist es geplant? Nach der biografischen Vorstellung der beiden werden wir also den Vortrag hören. Wir werden dann eine Zäsur haben, wo dann die Möglichkeit besteht, auch Rückfragen zu äußern. Die meisten, die nur zum Forum für Senioren geplant haben heute Nachmittag, werden sich irgendwie überlegen müssen, heute Abend wiederzukommen. Das ist auch so gedacht, dass sie so einen gewissen Zugzwang erleben, heute Abend um 20 Uhr den zweiten Teil auch noch zu erleben, denn das Ganze gehört eigentlich zusammen, sowohl heute Nachmittag als auch heute Abend. Aber wir versuchen es so hinzukriegen, dass auch der Nachmittag für sich schon steht und Sie da die Chance kriegen, Fragen loszuwerden und dann eben auch, fand da noch grammatikalische Korrektur statt, ja? Okay. Heute Nachmittag eben auch so das Miteinander zu erleben. Also, das war meine kurze Einleitung. Freue mich sehr, dass wir diesen Nachmittag haben. Hoffen, Sie profitieren davon. Auch alles, was den Büchertisch betrifft von Ehepaar Campus, werden Sie am Ende der Veranstaltung noch einmal besonders darauf hinweisen, auch einiges Ihnen vorstellen. Manche von Ihnen sind ja schon da vorne vorbei gewandelt, aber da haben wir nachher noch die Gelegenheit dazu. Jetzt freuen wir uns eher auf eine kurze biografische Vorstellung und dann das Thema dieses Nachmittags darf an Sie übergeben. Schön, dass wir Sie in unserer Mitte hier jetzt haben.
Ja, ich darf heute Nachmittag hier anfangen. Mein Name ist Martin Kamphuis. Das ist nicht leicht auszusprechen. Ich bin Holländer. Haben Sie schon gedacht wahrscheinlich. Aber Sie hören das auf jeden Fall nicht. Das dürfen Sie nicht so laut lachen. Also. Nun, meine Frau ist aber Deutsche, sie kommt aus Norddeutschland und sie wird uns ein klares Deutsch vorführen nachher. Und darüber freue ich mich, ich lerne sehr viel von ihr, jeden Tag neu, was die Sprache angeht. Und bin da nicht so versiert. Nun, wir beide, wir haben gemeinsam Erfahrungen gemacht mit fernöstlicher Spiritualität. Ich selber war tibetischer Buddhist, Elke war Esoterikerin. Und wir sind dann für uns dann total unerwartet mit Christen in Berührung gekommen und haben Jesus Christus kennengelernt. Und am Ende, heute Abend, wird Elke kurz berichten, wie das bei ihr ging. Nun, das kann man vielleicht dann auch nachfragen, oder manche haben es vielleicht schon in unserem Buch nachgelesen. Ich war Buddhist, denn darin steht unsere Geschichte. Nun, diese Thematik ist so brisant, gerade auch in den christlichen Gemeinden, dass Menschen uns angefragt haben, zu dieser Thematik Stellung zu beziehen. Buddhismus, Esoterik, Christentum und was sind dann die Unterschiede oder können wir die Dinge miteinander kombinieren? So ist dabei heraus ein Verein entstanden, wo wir nun unterorganisiert sind. Diesem Verein heißt Gateway e.V. und wir wollen einfach in ein Wirrwarr an spirituellen Angeboten, jeder versucht da drin auf seine Weise Frieden und Lebenssinn zu finden. Da wollen wir einfach Orientierung geben oder versuchen zu geben. Und vor allen Dingen die Richtung weisen zu dem, der von sich sagt, er sei die Tür, Gate und der Weg, Way. So haben wir diesen Namen Gateway eigentlich belegt. Das ist nicht das Erste, was man so versteht darunter. Und das ist auch gut so, weil Christen sind in der Gesellschaft nicht so angesehen. Und so kann man vielleicht auch ankommen mit diesem Titel und dann vielleicht auf den wahren Sinn und Ziel hinweisen. Und das möchten wir heute auch tun. Wir hoffen, dass wir tatsächlich etwas Orientierung geben können.
Ja, wir geben die Orientierung nicht nur so theoretisch, obwohl das natürlich wichtig ist. Man braucht theoretisches Wissen, um wirklich zu verstehen, was ist jetzt heute in unserer Gesellschaft hier an Einflüssen alles da und in welchen Bereichen werden wir beeinflusst. Wir haben selber in den meisten Bereichen, die wir jetzt heute hier nennen, Erfahrungen gemacht. Wir haben zum Beispiel früher als Psychotherapeuten und Psychologen, mein Mann hat Psychologie studiert, und ich habe Sozialpädagogik studiert und dann haben wir beide zusammen meine Zusatzausbildung gemacht für Psychotherapie. Und in diesem ganzen Bereich, da sind auch ganz viele Einflüsse heutzutage. Und wir haben damals als Buddhist und als Esoterikerin praktisch Menschen durch unsere Arbeitsweisen, unser Denken und so weiter, Menschen in den Buddhismus und in die Esoterik eingeführt, kann man sagen. Unser Beruf war ein bisschen, unsere missionarische Basis, könnte man sagen. Damals hätten wir das selber nicht so gesagt, weil für uns missionierten nur die Christen. Aber heute, wenn ich rückwärts schaue, zurückschaue, dann sehe ich einfach, dass wir sehr, sehr viel missioniert haben. Wir waren enorm missionarisch und das werden Sie selber vielleicht auch merken, wenn Sie mit Menschen aus der Esoterik zusammenkommen. Die werden Ihnen sofort erzählen, was für tolle Erlebnisse Sie haben und wie wunderbar das ist, wenn Sie sich auch mit diesen Dingen befassen würden. Ja, soweit zu unserer Biografie und auch ein bisschen zu dem, was jetzt so auf Sie zukommt. Wenn Sie Fragen haben, auch Verständnisfragen, manchmal ist es so, wir gehen so selbstverständlich mit bestimmten Begriffen um, aber nicht jeder kennt diese Begriffe. Haben Sie den Mut, einfach zu fragen und dann reden wir nicht aneinander vorbei oder über Ihre Köpfe hinweg.
Ja, manche haben schon gesehen, dass wir hinter einen Büchertisch aufgebaut haben. Da haben wir auch Literatur drauf, die wir zum Teil selbst geschrieben haben. Dann auch andere Literatur, die zu diesem Themenbereich gehört. Da liegt auch ein Freundesbrief von uns aus. Jeder kann sich gerne eins mitnehmen, dann bekommt man ein bisschen eine Idee von dem, was wir machen. Wir wohnen in Mitteldeutschland, in Hessen, in Herborn. Von daher sind wir heute hier angefahren und ja, freuen uns darüber, hier sein zu können. Wir sind übrigens am meisten im Süden Deutschland eingeladen. Irgendwie läuft das so. Wir haben auch in Korntal studiert und 2,5 Jahre dort gewohnt. Deswegen kennen wir den südlichen Teil auch von Wohnen her. Nun, wir fangen einfach an mit der Thematik. Wir werden ja, wir sagen, eine Stunde und dann viele Stunden sprechen, wollen versuchen, um 5:30 einfach einen Schnitt zu machen. Wir werden dann heute Abend weitermachen, aber natürlich hat das Forum der Senioren dann die Gelegenheit, als erstes Fragen zu stellen. Wenn Sie vor allen Dingen heute Abend nicht dabei sein können, werden einige Fragen vielleicht eine Vorschattung sein von dem, was wir dann sagen werden, aber das werden wir dann sehen. Einfluss fernöstlicher Religiosität auf unsere Gesellschaft. Nun, diesen Einfluss ist schlicht da. Man begegnet an vielen Orten Buddhismus, zum Beispiel hier auch bei Chibo. Da heißt es, man kann die Kraft aus der Mitte erfahren und dazu irgendwelche Anzüge kaufen, vielleicht auch Kaffee. Vielleicht hilft das alles. Nun, wir meinen, Fremdbegriffe wie Kung Fu seien nicht mehr ganz so fremd oder auch Feng Shui, Akupunktur, Shiatsu. Nun, das sind alles Begriffe aus fernöstlicher Religiosität und ja, sie sind da. Und vielleicht haben einige von uns auch schon mit diesen Dingen Berührung. Vor einiger Zeit gingen wir in einer Kleinstadt spazieren und haben hinter der Kirche dann ein Haus wahrgenommen. Und auf diesem Haus war ein Schild zu sehen und da war eben dieses typische Yin-Yang-Symbol. Wir werden auf diese Symbolen später auch noch eingehen. Und da stand drauf, Entschuldigung, das geht zu schnell, alles für Ihre Gesundheit und Wohlbefinden. Alles. Ich dachte, welchen Anspruch. Während ich fotografiert habe, kam der Masseur selber heraus. Elke ist dann weggegangen, sie war etwas verunsichert. Ich habe dann über den Zaun ein Gespräch angefangen. Habe ihn gefragt, ob sein Praxis gut laufen würde. Ja, meinte er. Sehr erfolgreich. Dann habe ich ihm gefragt, ob dieser religiöse Hintergrund von diesem Symbol Yin-Yang ihm bekannt sei. Ja, sicher, es sei sehr wirksam. Und dann fragte ich ihm, ja, welche Religion er angehören würde. Und dann wies er auf die Kirche nebenan und sagte, da gehöre er dazu. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er meinen würde, dass das miteinander kombinierbar sei. Und dann sagte er buchstäblich, ja, aber man müsse mal ein bisschen über den Zaun schauen. Eine interessante Aussage. Damit drückte er aus, ja, er kombiniere das, aber er war sich dessen bewusst, dass man, was die religiöse Hintergrund angeht, diese Sache über den Zaun war, also aus einem anderen Bereich. Nun, das hat uns weiterhin auch zu denken gegeben und wir haben uns eigentlich noch mehr auf eine Suche begeben, wie wir solche Dinge nun einschätzen sollen. Und das soll jetzt heute auch Thema sein. Nun, das ist nicht nur mit diesem Symbol Yin-Yang. Überall zum Beispiel gibt es inzwischen Yoga-Praxen und auch vielen Christen machen da mit, weil es vielleicht gut tut, weil es uns stärkt oder auch ruhig macht. Nun, wir haben nun zu dieser Thematik ein Buch geschrieben und das ist das Buch, was wir auch hinten ausgelegt haben, Spirituelle Kräfte des neuen Zeitalters. In diesem Buch haben wir wirklich diese Frage gestellt, die ich gerade angedeutet habe mit dieser kleinen Geschichte. Wie können wir andere religiöse Elemente einschätzen, können wir die als Christen einfach so in Anspruch nehmen oder sollen wir da eher vorsichtig sein? Nun, Anlass unseres Buches war auch ein Bibelvers. Diesen Bibelvers in 2. Thessaloniker 2, Vers 11 sagt Folgendes aus. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Diese Übersetzung ist aus der Elbefelder. Ich brauche manchmal auch die Luther-Übersetzung. Aber hier zunächst mal ganz klar die Aussage, und so habe ich das auch mal eine Predigt zugrunde gelegt, diesen Vers, diesen einen Vers in drei Punkte. Zunächst mal, erster Punkt, Gott sendet. Ja, Gott ist der Sendende. Dann sendet er eine wirksame Kraft. Und dann drittens, damit sie der Lüge glauben. Nun, eine eigenartige Aussage. Aber ich möchte zunächst mal, es ist ja auch ein Bibelseminar hier, und auf diesen Vers mal ein bisschen eingehen und damit auch das, was wir sagen, ein biblisches Fundament versuchen zu geben. Zunächst mal ist Gott der Sendende, und das sehen wir von Anfang in der Bibel. Ich habe mal ein paar Zitaten rausgeschrieben, zum Beispiel Psalm 42, 9. Am Tage sendet der Herr seine Güte. Oder Psalm 111, 9. Er sendet eine Erlösung seinem Volk. Psalm 147, 15. Gott sendet sein Gebot auf die Erde. Psalm 147, 18. Er, Gott, sendet sein Wort. Nun, da können wir dann auch jetzt neutestamentlich noch die Sendung seines Geistes dazu denken. Ich habe das jetzt nicht zitiert, das könnte man noch dazu tun. Aber ein Gleichnis Jesu spricht von dieses andauernde Senden Gottes. Dieses Gleichnis steht in Markus 12. Und da geht es um einen Menschen, im Vergleich zu Gott, der einen Weinberg pflanzte und das ganz gut einrichtete, einen Zaun darum pflanzte oder zog und einen Kelter grub, einen Turm baute und diesen Weinberg verpachtete er an Weingärtnern. Und dann ging er außer des Landes. Und man könnte sagen, eine Sicht für die Realität, Gott ist außerhalb des Landes, das heißt diese Welt. Aber dennoch fragt er Pacht. Nun, dann heißt es an mehreren Stellen, und Gott oder diesen Menschen, er sandte. Als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs holte. Und dann sehen wir, dass diesen Weingärtnern diesen Knechten nicht akzeptierten. Vers 4 dann, abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn, und er sandte noch einen anderen, den töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Nun, hier sehen wir die andauernde Tätigkeit Gottes, er sendet. Vers 6, da hatte er noch einen, seinen geliebten Sohn. Den sandte er als Letzten auch zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Nun, wir wissen, wie es ausgeht. Sie scheuten sich nicht. Sie meinten, wenn wir ihn haben und töten, haben wir das Erbe und brauchen uns nicht mehr um den Pacht zu kümmern. Den gehört dann uns. Nun, da macht uns der Hebräerbriefschreiber klar, Hebräer 1, Vers 1, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Gott sendete erst vielen Propheten, zuletzt sandte er den Sohn. Zuletzt, aber zu allerletzt. Zu allerletzt sendet er noch was. Und nun kommen wir noch einmal zurück auf diesen Vers, 2. Thessaloniker 2, Vers 11. Darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung oder eine wirksame Kraft des Irrwahns, sodass sie der Lüge glauben. Komisch, diese Aussage. Ist es dann nicht so, dass Gott nur Gutes sendet? Güte, sein Gesetz, sein Wort, sein Geist, sein Sohn, die Propheten? Und nun sendet er auch noch eine Kraft, aber diese Kraft bewirkt, dass Menschen der Lüge glauben. Das ist eine ganz eigenartige Sache. Und hier diesen Vers, 2. Thessaloniker, steht im Kontext der Endzeit, steht im Kontext des Erscheinens des Antichristen in dieser Welt. Und da steht dennoch, dass Gott sendet. Nun, da ist, man könnte sagen, vielleicht Erklärungsbedarf. Das ist nicht leicht zu verstehen, was damit gemeint ist. Ich möchte zum Zweiten jetzt auf diese wirksame Kraft zu sprechen kommen, oder Luther übersetzt hier Macht. Das Wort Macht oder wirksame Kraft übersetzt das griechische Wort Energeia. Nun gibt es in der Bibel mehrere Wörter, griechischen Wörter für dieses Wort Kraft. Und das ist vielleicht bezeichnend, ich will kurz darauf eingehen. Das erste Wort, was wir gerade jetzt in dieser Stelle gelesen haben, 2. Thessalonicher 2, Vers 11, ist das Wort Energeia. Energeia ist die Wirksamkeit oder die Auswirkung einer Kraft. Das heißt, das, was von Kraft gespürt oder erfahren wird. Wenn wir von elektrischer Kraft reden, Strom, dann können wir am Licht sehen, die Auswirkung. Das wird Energeia. Wir können auch unsere Finger in Steckdose stecken und dann würden wir auch die Energeia spüren. Also es geht aber um diese Auswirkung. Das ist die Energeia. Und darauf sind alle gerichtet. Wir sagen häufig, Hauptsache, es wirkt. Hauptsache, wir spüren etwas davon oder haben etwas davon. Das ist auch typisch die Ausrichtung der Esoterik. Hier geht es auch um eine Richtung, die sich ganz zentral gesetzt hat. Wir richten uns auf eine Kraft, auf eine Energie, die man spüren kann. Hier sehen wir in einem Esoterikladen über diesen Laden geschrieben, Energy World. Es geht um Energie, um etwas, was man spüren kann. Dann gibt es in der Bibel im Griechischen ein anderes Wort für Kraft, nämlich das Wort Dynamis. Kennen wir von Dynamit? Nun, dieses Wort bedeutet die potenzielle Kraft. Wenn wir von der Kraft Gottes oder die Dynamis Gottes reden, dann sprechen wir davon, dass Gott potenziell Kraft hat. Zum Glück setzt er diese Kraft noch nicht automatisch ganz und gar ein. Wenn er seine volle Kraft in diese Welt walten lassen würde, könnten wir hier wahrscheinlich nicht mehr existieren. Aber er hat ein Potenzial an Kraft, was alles, man könnte sagen, übersteigt. Aber dann gibt es noch ein anderes Wort, was vielleicht ganz, ganz wichtig ist. Das Wort Potenzial wird in Esoterik auch häufig verwendet. Wir alle haben ein gewisses Potenzial an Kraft. Aber ein ganz wichtiges Wort im Griechischen, was auch häufiger im Neuen Testament verwendet wird, ist das Wort Exousia. Da haben wir vielleicht nicht eine direkte Parallele, aber bei Exousia geht es eher um die Vollmacht oder die Quelle der Kraft. Wenn Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht in Himmel und auf Erden, dann ist dahinter das Wort Exousia. Er hat Vollmacht bekommen. Und diese Vollmacht ist von einem anderen, von einem, der ihn sandte. Und diese Frage wurde Jesus wirklich häufig gestellt, als er lebte. Die Pharisäer kamen zu ihm und fragten: Woher hast du die Vollmacht, dass du diese Zeichen tust? Und sie wollten klar machen, dass diese Vollmacht vom Teufel war, vom Satan. Aber Jesus machte in viele Rede klar: Nein, diese Vollmacht rührt vom Gott her. Das heißt, bei den Juden war diese Frage nach Vollmacht, diese Exousia-Frage, sehr, sehr zentral. Vielleicht kommen Sie nach vorne, hier sind noch 3, 4 gute Plätze. Vielleicht, wenn wir diese 3 Wörter nochmal in Zusammenhang stellen, dann könnten wir sagen, die Natur, die Schöpfung ist die Auswirkung, die Energeia, der Kraft, des Potentials, die Dynamis Gottes. Er, das heißt Gott, schuf sie durch seine Vollmacht als Schöpfer, durch seine Exousia, mit dem Ziel, sich in ihr zu verherrlichen und einen Ort der Gemeinschaft mit den Menschen zu schaffen. Nun, das einführend über Kraft, denn wenn wir darüber reden, was den Einfluss fernöstlicher Spiritualität ist, dann müssen wir uns klar, und nehmen Sie das mit, klar im Kopf setzen, das größte Einfluss ist die Hinwendung zu Energeia, zu Wirkung. Und das Wegwenden von Exousia. Woher kommt dann diese Kraft? Und das ist eine ganz wichtige Sache. Nun schauen wir mal ein bisschen nach Hintergründe der New Age-Bewegung. Darüber wird uns Elke aufklären.
Ja, die erste schwere Lektion haben Sie hinter sich. Jetzt geht's weiter. Ja, warum ist das jetzt so, gerade in dieser Zeit? Gibt's da Erklärungen für, sagt die Bibel, einen Zeitpunkt? Nein, in dem Sinne sagt sie keinen konkreten Zeitpunkt, aber wohl hat die New Age-Bewegung diesen Zeitpunkt formuliert. Die New Age-Bewegung kam ja auf Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Und damals wurde uns prophezeit, dass wir in ein neues Zeitalter eintreten werden und dass es da enorme Veränderungen gibt, sowohl auf dieser Welt. Diese Welt wird sich transformieren, erneuern, sagen sie, und auch die ganze Menschheit wird sich erneuern. Und sie haben das abgeleitet von der Astrologie und haben gesagt, dass alle 2000 Jahre das Zeitalter wechselt. Und zwar haben sie gesagt, die ersten 2000 Jahre von 0 bis 2000 zum Beispiel, das soll unter dem Einfluss der Christen gestanden haben. Die Christen sollen die Werte vorgegeben haben und auch den größten Einfluss durch ihre Religion. Und mit den Christen soll es dann auch ein Zeitalter gewesen sein der Gewalt. Und sie sagen, beeinflusst wurde diese Erde, und dass es dann eben auch die Christen waren, durch das Sternbild der Fische. Und jetzt ab plus minus 2000 sollen wir in einem neuen Zeitalter uns befinden, und dieses neue Zeitalter soll vom Wassermann beeinflusst sein. Und der Wassermann, der soll dafür sorgen, dass jetzt nicht mehr die Christen die Religiosität bestimmen oder die Religion, sondern die Esoteriker. Und mit den Esoterikern wird es dann, so sagen sie, ein Zeitalter des Friedens geben. Nun, dieses neue Zeitalter bringt also eine neue Form von Religion mit sich und noch viele andere Ziele. Und wir werden jetzt mal anfangen, die Ziele so nach und nach zu formulieren oder aufzuzeigen. Also ein Ziel ist es, erstmal in diesem neuen Zeitalter die Abschaffung des Schöpfer- und Erlösergottes. Es soll keinen Schöpfer- und Erlösergott mehr geben. Und dazu gibt es dann ein zweites Ziel, nämlich die Schaffung eines neuen Gottesbildes. Wenn also dieser christliche Gott abgelehnt wird, muss ein neues Gottesbild geschaffen werden. Und dieses neue Gottesbild, das bedeutet, dass Gott als eine unpersönliche, kosmische, universelle Kraft gesehen wird, die in jedem Menschen und in allen Dingen ist. Wenn Sie heute Menschen fragen, die nicht direkt wirklich wiedergeborene Christen sind und sagen, was glaubst du, wie ist Gott oder wer ist Gott? Dann werden sie ganz, ganz häufig hören, wie, Gott ist doch überall drin. Der ist doch in jedem Menschen, der ist in jedem Tier und so weiter. Dieses Gedankengut ist inzwischen tatsächlich schon sehr verbreitet.
Das Wort Kosmos ist zentral und wir finden dieses Wort auch häufig im Neuen Testament. Dieses griechische Wort Kosmos im Neuen Testament wird meistens mit dem Wort Welt übersetzt. Nun, es bedeutet eben diese ganze Erde und ja, das sichtbare Teil der Erde, aber auch das Universum, die Sterne und so weiter, aber auch das unsichtbare Teil. Dinge oder Welten, die wir direkt um uns vermuten, aber nicht sehen, nicht wahrnehmen können. Die Bibel beschreibt, dass es eine unsichtbare Welt gibt, neben der unsichtbaren Welt Gottes, der im Himmel wohnt und thront, gibt es eine Welt der Luft. Und in dieser Welt, in dieser Sphäre, gibt es Geister, Mächte, Dämonen, Kräfte, die uns hier auf Erden beeinflussen. Paulus macht es bei den Ephesern klar, Epheser 2, Vers 1, da heißt es, auch ihr lebtet nach der Art dieser Welt, nach der Art des Kosmos übersetzt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht. Hier steht buchstäblich dieses Wort Luft, diese Sphäre der Luft, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Nun, hier sehen wir, dass seine Herrschaft in der unsichtbaren Welt, in dieser Sphäre der Luft da ist, die allen, die Gott nicht gehorsam geworden sind, das heißt sein Angebot seines Sohnes in Anspruch genommen haben zur Erlösung ihrer Seele. Das heißt, alle die Personen stehen, ob sie es wissen oder nicht, unter dieser Führung dieses Geistes, der am Werk ist, der mächtig ist und in der Luft herrscht. Satan. In der Esoterik hat man eine etwas andere Vorstellung von Kosmos. Hier geht es darum, dass Kosmos eben die gesamte Schöpfung ist, aber auch durchdrungen ist von spirituellen Kräften oder Energien. Hier wieder das Wort Energie. Die helfen, heilen oder spirituell leiten und dazu beitragen, unser Bewusstsein zu verändern. Nun, das ist in der Esoterik eine Vorstellung, das Wort Kosmos ist ganz, ganz zentral.
Wir haben da eben vielleicht gesehen, dass man auf der einen Seite sagt, es ist eine Energie, also etwas ganz Unpersönliches, eine Kraft, die einfach da ist. Aber andererseits soll ja diese Kraft auch wirksam sein. Sie soll nämlich helfen, sie soll heilen und sogar spirituell leiten. Also wer hier wachsam ist, der muss sagen, hier ist ja, kann nicht nur etwas Unpersönliches sein, denn hier ist auch etwas Persönliches, das richtig etwas vorantreibt, das sogar spirituell leitet und das unser Bewusstsein verändern soll. Nun, Esoteriker haben ein etwas anderes Bild als die Bibel von der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Sie würden sagen, jawohl, die Menschen leben auf der Erde. Aber da sind sie nicht so getrennt, sondern sie können mit der unsichtbaren Welt kommunizieren. Sie können Kontakt aufnehmen, sie können sich leiten lassen von der unsichtbaren Welt. Und diese ganze Welt, die gibt es, jawohl. Und es soll sogar positiv sein, wenn Menschen Kontakt machen mit dieser Welt. Laut Esoterik. Aber was hier fehlt, ist eben dieser Gott, dieser ganz persönliche Gott. Sie sagen, alles ist durchzogen von einer unpersönlichen Kraft. Man kann sie kosmische Kraft nennen, man kann sie Urkraft nennen, so wurde es mir gesagt. Ich könnte irgendeinen Namen dran geben, den ich wollte, Energie, Lebenskraft. Es wäre ganz egal, ich müsste nur eines wissen, es gäbe keinen persönlichen Gott. Wir haben ja ein paar Ziele genannt für dieses neue Zeitalter, Abschaffung des persönlichen Gottes und Neuschaffung eines Gottesbildes. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt, nämlich der Mensch soll erkennen, dass er im Kern göttlich ist. Er ist selber Gott. Der Mensch soll sich, so heißt es dann, seiner letzten Wahrheit, seiner eigentlichen göttlichen Natur wieder bewusst werden. Wenn Sie von dem Sündenfall sprechen, dann sagen Sie, so wie die Bibel das beschreibt, so hat das natürlich nicht stattgefunden. Der Sündenfall bedeutet in der Esoterik, dass Menschen vergessen haben, dass sie selber göttlich sind. Und das soll jetzt in diesem neuen Zeitalter wieder neu bewusst gemacht werden. Damals, als die New Age-Bewegung hier ganz populär war, da gab es ja einige Vordenker und einer von ihnen war Fridtjof Capra. Und er hatte ein Buch geschrieben, Tao der Physik. Und er hat auch in einem Buch, Wendezeit des Christentums heißt es, dann genau die Veränderung auch im christlichen Denken beschrieben. Und er sagt, dass die New Age-Bewegung Einfluss nimmt auf die Entfaltung des menschlichen Potenzials. Was bedeutet das, dass der Mensch ein Potenzial hat aus Sicht der Esoterik? Nun, aus Sicht der Esoterik bedeutet das, er soll erkennen, dass er göttlich ist. Seine Göttlichkeit, die soll er erkennen, entfalten und auch leben. Also es geht weit über das Verständnis hinaus, dass jeder Mensch tatsächlich ein bestimmtes Maß an Kraft hat. Hier geht es darum, dass da eine spirituelle Größe ist. In einem Buch, das ich vor kurzem geschenkt bekam, Die neue Zeit ist jetzt, heißt es. Und da geht es darum, dass ein Geist, Sananda genannt, der hat der Autorin durchgegeben, was jetzt in dieser neuen Zeit das Denken ist. Dieser Sananda sagt, dass er selber als Jesus Christus hier auf der Erde gelebt hätte und jetzt aber eben nicht mehr. Jetzt gibt er aus dem Kosmos Weisung an Menschen, an Medien, die das für ihn empfangen und weitergeben. Und in dem Buch sagt er dann, ihr seid würdig zu erkennen, dass ihr in Wahrheit das All-Eine, der Christus und auch die Quelle selbst seid. Und dann geht er davon aus, dass eben alle Menschen Christus werden können. Wir müssen uns nur hoch genug arbeiten. Also im Laufe der Jahre werden wir das irgendwann erlangen können. Es gibt noch ein viertes Ziel, das man nennen müsste in diesem neuen Zeitalter, nämlich die Schaffung einer Weltreligion und letztendlich natürlich auch die Schaffung einer Weltregierung. Aber zu unserem Thema hin nehmen wir mehr jetzt dieses Thema Weltreligion heraus, denn das ist ganz, ganz zentral, wenn wir über den Einfluss fernöstlichen Denkens sprechen. Da fängt die Vermischung an, dass wir durch irgendwelche Methoden, mit fernöstlichem Denken konfrontiert werden und das vielleicht auch annehmen. So glaubt man zum Beispiel, dass das Christus oder auch das Buddha-Bewusstsein, dass das eins wäre. Es wird gesagt in der Esoterik, das ist alles gleich. Es handelt sich eben um dieses göttliche Bewusstsein, das hat sowohl Buddha gehabt als auch Jesus. Und darum nennt man das dann eben das Christus- oder auch das Buddha-Bewusstsein. Im Hinduismus, da sieht das dann folgendermaßen aus. Da sieht man dann Jesus und Krishna zusammen durch die Welten ziehen. Und man könnte auch ganz klar sagen, dass zum Beispiel Yoga eine Möglichkeit ist, und so wird es von den Hindus ganz klar formuliert und auch gesehen, Christentum und Hinduismus und natürlich auch Buddhismus miteinander zu vermischen. Ich selber habe angefangen damals mit einem Yogakurs. Ich wollte gar nicht in die Esoterik, ich wusste noch nicht mal, was das ist. Ich wollte nur etwas Gutes für mich selber tun und dachte, ach so, Yoga, das hört sich gut an, das ist mal was Neues, das machst du mal. Und während ich dann so auf dem Boden lag, in entspanntem Zustand, da wurden mir dann Sprüche gesagt, die dann aus dem Hinduismus, aus den hinduistischen Schriften gesagt wurden. Und da kam auch immer das Wort Gott drin vor. Und das, dann dachte ich natürlich, ach, ich kannte nicht den Hinduismus, aber ich war auch so ein bisschen christlich erzogen, aber ich hatte keine Ahnung vom Christentum. Und ich dachte, ach, das muss irgendwie alles eins sein. Und die Hindus sprechen auch von Gott. Und dann fing ich natürlich an, mich für die Bücher zu interessieren. Was sagen denn die Hindus über ihren Gott und so weiter? Und so kam ganz allmählich das Wissen immer mehr auf. Nun, spirituelle Kraft oder kosmische Kraft, um sie noch mal näher zu beschreiben, beinhaltet Folgendes. Sie ist unpersönlich, sie ist jederzeit verfügbar und dieses Denken ist auch allmählich schon immer mehr bei der Christenheit eingezogen. Man öffnet sich und komm, Heiliger Geist oder was auch immer, man denkt, man kann über diese Kraft verfügen. Wenn ich es nur will, dann wird diese Kraft wirksam werden. Oder eine unpersönliche Kraft, sie soll göttlich sein, diese kosmische Kraft, wird es gesagt, und der Mensch soll sich mit ihr vereinigen können. Da ist nichts Besonderes dafür nötig, da muss ich keinen Glauben haben. Da muss ich einfach nur sagen, ich öffne mich. So fing es bei mir auch an. Ich habe dann eine Zusatzausbildung für Psychotherapie gemacht und da hieß es, wir sollten Entspannungsübungen machen und am Ende sollten wir uns öffnen, nachdem wir den ganzen Körper entspannt hatten, für die kosmische Energie. Und dann siehe da, tatsächlich, ich spürte etwas. Und weil ich etwas spürte, dachte ich, das muss das neue Gottesbild sein. So muss eigentlich Gott sein. Früher hast du von Gott nie was mitgekriegt. Aber auf einmal merkst du was. Und es hieß ja natürlich, wir haben ja jetzt viel größere Erkenntnisse als die Menschen damals. Und so habe ich das für mich angenommen, dass so etwas tatsächlich der wahre Gott ist.
Ja, wir haben jetzt ein bisschen über die Hintergründe einer spirituellen Kraft gesagt. Ich habe das auch entnommen, diesen Bibelvers, dass Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns sandte, damit sie der Lüge glauben. Nun, das wäre das Letzte, Lüge glauben, was kann dann damit gemeint sein? Was ist in der Bibel ganz zentral mit Lüge gemeint? Nun, wenn wir da ein bisschen mehr darauf einsteigen, dann müssen wir sagen, dass eigentlich Lüge die Realität, wie sie ist, schlechthin in Frage stellt. Und was oder wer begründet diese Realität? Jesus oder zunächst mal Gott. Gott. Im Anfang schuf Gott. Wenn der nicht da war, würde es keinen Anfang geben, würde es keinen Himmel und Erde geben. Gott. Gott. Das heißt, die Bibel macht klar, dass wenn ein Mensch Gott leugnet, man könnte sagen, dass damit dann die Grundlage aller Realität von allem, was wir hier sehen und haben und sind, nicht hätten. Und das kommt ja auch übereins mit der Haltung von östlicher Spiritualität. Als ehemaliger Buddhist weiß ich, dass die Buddhisten immer sagten, dass all das, was wir um uns sehen, Illusion ist. Es ist nicht Wirklichkeit, weil sie keinen Gott anerkennen. Nun, das ist vielleicht, man könnte sagen, Urlüge. Diese Aussage, es gibt keinen Gott. Wir finden das ausgesagt im Psalm 10, Vers 4 zum Beispiel. Der Gottlose sagt in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Das sind alle seine Gedanken. Nun, wenn man könnte sagen, ein Mensch dahin gebracht ist, ja, dann ist kein Aufbau möglich. Dann würde vielleicht Ansätze einer gewissen Realität akzeptieren, aber die Grundlage der Realität nicht. Und man könnte letztlich alles relativieren. Nun, da kam natürlich im Anfang der Geschichte der Menschheit, da wo Adam und Eva im Paradies kamen und gestellt wurden von Gott, eben eine andere Stimme, die Schlange. Und was sagte sie Eva als erstes? Richtig, sollte Gott gesagt haben. Sie stellte Gottes Wort in Frage. Wenn die Schlange zu Eva gesagt hätte, hey Eva, vergiss es doch, gut, Gott gibt es gar nicht. Dann hätte sie gesagt, du spinnst, mit dir rede ich nicht. Denn wir wandeln im Paradies mit Gott, wir sprechen mit ihm von Angesicht zu Angesicht. Und diese Realität kannst du mir nicht madig machen. Aber Gottes Wort. Nun, das stellte sie in Frage und vielleicht sind auch wir Christen in diesem Sinne beeinflussbar. Hoffentlich nicht auf der Ebene der Realität Gottes. Dann aber wohl auf die Frage, wie verstehen wir dann sein Wort? Ist das nicht alt und abgestanden, was in der Bibel steht? Ist das nicht nur von Menschen geschrieben? Sollen wir das nicht relativieren? Haben wir in unserer modernen Zeit nicht eine weitere Entwicklung durchgemacht? Sollte Gott gesagt haben, nun, das ist das, was dann als Punkt der Lüge kommt. Das Wort Gottes wird in Frage gestellt. Wir oder Lüge glauben, das ist eben das Thema, 2. Thessaloniker 2, Vers 11. Das hat mit der Sache zu tun, dass Gott nicht mehr Gott ist. Mit der Sache zu tun, dass Schuld nicht mehr Schuld ist. Und letztlich auch mit der Tatsache zu tun, dass Menschen nicht mehr an einen Gericht glauben. Dass es da nicht hingeht. Dass diese Welt nicht nur einen Anfang, sondern auch ein Ende hat und damit auch ein Punkt, wo alles beurteilt oder auch verurteilt werden wird. So nochmals diese Urlüge, wenn wir dann nochmal zurückkehren zu der Geschichte dort im Garten Eden, finden wir dann, dass die Schlange auf eine andere Ebene geht. Denn was macht die Schlange mit Eva, nachdem sie Gottes Wort in Frage gestellt hat? Sie macht wunderbare, alternative Angebote. Man könnte sagen, sie bietet eine Art himmlisches Buffet an. Ein Buffet, man kann sich's nehmen. Es hat mit Spiritualität zu tun und wir werden darauf zu sprechen kommen, was das meint und warum wir diese Verse, die dann die Schlange Eva sagt, spirituell deuten sollen. Aber sie bietet Alternativen an. Und Eva ist geneigt, auf diesen alternativen, spirituellen Art zu horchen. Und letztlich trägt dann die ganze Sache dazu bei, dass sie von dem verbotenen Frucht isst. Nun, um diesen Einfluss fernöstlicher Spiritualität oder Religiosität noch besser zu verstehen, möchten wir gerade auch diese Geschichte der Schlange miteinander betrachten. Wir lesen in Anfang 1. Mose 3, Vers 1, die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe, tja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, ihr Essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Bäumes mitten im Garten, hat Gott gesagt, esset nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Dieses Gebot hatte sie wohl von Adam gehört, denn Adam hat dieses Gebot von Gott empfangen. Nun, sie geht hier einen Schritt weiter, vielleicht zurecht, vielleicht auch übertrieben, aber auf jeden Fall ist Tatsache, dass sie sich zunächst mal auf ein Gespräch mit der Schlange einlässt. Und mit dem wird eine gewisse Ordnung Gottes auf den Kopf gestellt. Gott hat nämlich selber den Menschen, zunächst mal den Mann und dann aus ihm die Frau geschaffen und hat denen gesagt, sie sollen über die Tiere herrschen. So ist eine schlichte Ordnung Gottes dargestellt, aber nun finden wir hier, dass diese Ordnung auf den Kopf gestellt wird. Satans Unordnung besteht darin, dass ein Tier, eine Schlange, zur Frau spricht. Und wir sehen, dass letztlich ihr Mann sich darunter stellt. Und nach Gott wird nicht mehr gefragt. Das ist das Problem. Nun, diese Zeichnung tut diese Unordnung etwas plastisch darstellen. Also die Schlange spricht zu Eva und Adam stellt sich darunter. Ja, sie fallen beide. Wir lesen das dann auch, aber zunächst mal, wo wir da weiterlesen, müssen wir feststellen, dass die Schlange in anderen Kulturen eine andere Bedeutung hat. Hier ganz klar Verführerin.
Ja, zum Beispiel im Buddhismus hat die Schlange auch ein bisschen eine negative Bedeutung in einem bestimmten Bereich, aber überwiegend sehr positiv. Zum Beispiel heißt es, dass Siddhartha, der da den Zustand Buddha erlangte, diesen Zustand der Erleuchtung, dass er dort gesessen hat und meditierte und es begann zu regnen und da wäre eine Riesenkobra gekommen und hätte sich über ihn gebeugt und ihn vor Regen beschützt. Wenn man hier genau hinschaut, dann sieht man auch, dass die Schlange einen Drachenkopf hat. Im Hinduismus ist es noch stärker. Hier sieht man eine dreiköpfige Schlange und den Gott Krishna da drauf. Und wir waren vor ein paar Jahren nochmal wieder in Indien. Und dann erzählte man uns, dass wenn jemand von einer Schlange gebissen wird, dann braucht er nicht mehr in den Kreislauf der Wiedergeburten zu kommen, weil dann ist er sofort heilig. Dann erlangt er sofort die Erleuchtung. Die Schlange ist sozusagen ein heiliges Tier. Auch in der Esoterik hat die Schlange eine sehr, sehr wichtige Bedeutung. Sie sehen hier mich, wie ich damals sehr spirituell gekleidet war und wie ich auch schon in meiner Kleidung praktisch meine Mission ausdrückte, könnte man sagen. Oder ausdrückte, was ich dachte, was meine Philosophie, meine Religiosität war. Zum Beispiel habe ich ja hier auf dem T-Shirt so ein Dreieck und das Dreieck ist ein Symbol eben für diese unpersönliche göttliche Kraft. Was man aber noch sieht, ist, dass ich am Oberarm einen Armreifen trage und dieser Armreifen ist eine Schlange. Und die Schlange, die wird nämlich in der Esoterik als Trägerin des Urwissens der Menschheit gesehen. In ihr soll alle Weisheit verborgen sein. und natürlich auch die Weiblichkeit. Und man hat ja in der Esoterik ein sehr magisches Denken. Man denkt, wenn man bestimmte Symbole am Körper trägt, wie hier zum Beispiel eine Schlange, dann würde man auch die Qualitäten dieses Symbols bekommen. Also die Weisheit der Schlange würde ich dann bekommen, so habe ich damals gedacht. Oder auch meine Weiblichkeit würde sich mehr entfalten und so weiter. Also die Schlange sehr positiv und als Trägerin nochmals des Urwissens der Menschheit.
Ja, so geht dann die Schlange mit Eva weiter vor und sagte zu der Frau, keineswegs, und jetzt kommen wir auf diesen alternativen Angeboten, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zu speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon. Und er, der Blödmann, aß. Damit war es geschehen, was die Bibel Sündenfall nennt. Sündenfall. Es ist wichtig, dass wir das so ernst nehmen, denn danach wurden sie aus dem Paradies herausgeworfen und kamen eben in diese vergängliche Welt, wo wir jetzt heute drin leben. Und da war eben Tod End. Zeichen von Gott gesetzt. Es war alles vergänglich und es war mühsam und schwierig. Nun lesen wir, dass eben diese ganze Sache mit der Schlange eine ganz wichtige Sache ist. Paulus greift das im Neuen Testament auf. Wir lesen das in 2. Korinther 11, Vers 2. Da sagt er, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus, eine reine Jungfrau, zuführte. Nun, das ist sein Anliegen. Man könnte sagen, eine verlobungsähnliche Verbindung. Aber sagt er dann, ich fürchte, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Nun, wie die Schlange Eva verführte, so auch eure Gedanken. Euch, ihr Christen in Korinth, euch, ihr Christen, die ihr heute hier lebt, ja, so wird Verführung in unserer Mitte stattfinden, in ähnlicher Weise, wie Eva durch die Schlange verführt wurde. Und deswegen ist es eben wichtig, mal diesen Gedanken der Schlangen oder diesen Alternativangeboten der Schlange uns anzuschauen. Die erste Aussage, und man kann so vieles dazu sagen, aber wir bringen diese Aussagen mal konkreter in Verbindung mit spirituellen Aussagen aus fernöstlichen Religionen. Keineswegs werdet ihr sterben. Nun, wir können das Wort, man könnte sagen, die Bedeutung der Reinkarnation dahinter denken. Hier geht es um ein Glaube an Seelenwanderung oder darum, wiedergeboren zu werden in einem anderen Körper oder als ein anderes Wesen. Wir müssen feststellen, dass die fernöstlichen Religionen wie Buddhismus und Hinduismus zum Thema Reinkarnation eine viel negativere Deutung haben, als dass es ja heute in Esoterik geglaubt wird. Zunächst mal kannte ich das Thema gar nicht. Ich weiß noch gut, dass ich meine erste Reise als junger Mensch nach Indien machte und ich war schon durch ein Nachbarsmädchen angesprochen, dass dort in Indien solche interessante Tibeter lebten und ich bin dann dahin gereist. Bin nach einem Kloster gereist und da gab es auch westliche Buddhisten. Eine amerikanische Nonne kam mir entgegen und sagte, was machst denn du hier? Und ich sagte, nun, ich bin interessiert im Buddhismus. Meinte sie, das ist ja wunderbar. Du warst bestimmt in einem vorherigen Leben ein Lama. ein Lama, dachte ich. Ich habe erst ein bisschen mich gewundert, was wird sie gemeint haben, aber ich habe dann schon festgestellt, natürlich, dass das ein Lehrmeister im tibetischen Buddhismus ist. Wie war ich stolz. Ich dachte, du bist schon wer. Und so wurde ich mit dieser Thematik praktisch konfrontiert. Später stellte ich dann fest, dass das Thema nicht immer so positiv ist, denn jede Bewegung, jedes Wörtchen hat einen Einfluss auf das nächste Leben. Also pass ja auf, wie du dich verhältst. So lehrt uns ein Lama es, dass wenn du dich hinwirfst, eine buddhistische Übung, schon lange auf dem Boden, dann setz deine Hände nicht wie Krallen auf. Dann wirst du nämlich im nächsten Leben ein Tier mit Krallen werden. Dann, oh, pass auf, dass wir ja unsere Hände gerade hinstellen. Nun, das ist die Art, wie es Buddhisten sehen. Hier im Westen gehen wir, geprägt durch die Esoterik, viel positiver mit dem Thema um. Zum Beispiel in diesem Bild dargestellt, Kohl droht mit Wiedergeburt. Natürlich gestellt, aber es zeigt eben, dass die Thematik salonfähig geworden ist.
Übrigens, der Martin hat sich auch große Sorgen damals um seinen Vater gemacht. Der war nämlich Landwirt und ging mit der großen Spritze über die Felder. Und dann hat er dann seinen Lama gefragt, ja, was passiert dann mit dem? Weil der spritzt alle Insekten tot. Ja, sagte der, das könnte passieren, der wird im nächsten Leben ein Insekt und totgespritzt. Also so ist es die Folge von dem, was wir tun. Im nächsten Leben müssen wir es austragen. Das ist eben mehr im Buddhismus und im Hinduismus. In der Esoterik dagegen sieht man das alles nur positiv. Da sagt man, ein nächstes Leben ist eine neue Chance. Und ich muss sogar alles einmal gelebt haben. Das geht so weit, dass man sogar sagt, ich muss mal Täter gewesen sein. Zum Beispiel muss ich mal jemanden bestohlen haben. Und ich muss auch mal Opfer gewesen sein. Weil wenn ich alles einmal mitgemacht habe, dann ist das ja irgendwo gespeichert. Und wenn ich dann im nächsten Leben damit konfrontiert werde, dann kann ich da besser mit umgehen. Und so geht man so weit, dass man selbst sagt, wenn Kinder, die abgetrieben werden, ich sage es mal ganz krass, die haben sich dafür entschieden, das zu erleben, weil das brauchen die als Erfahrung für irgendein nächstes Leben. Nun, und in der Esoterik wird man auf jeden Fall nicht, wenn man das nicht will wahrscheinlich, als Tier wiedergeboren. Man muss nicht Angst haben, als was wird man denn nun wiedergeboren? Nein, man wählt selber. Uns wurde das so deutlich gemacht, wir sollten dann in einer Art Fantasiereise uns vorstellen, wir wären jetzt gestorben. Und dann sollte unsere Seele sich aufmachen, die würde sich jetzt aufmachen und würde aufsteigen in den Kosmos. Und von dort aus würde sie alle vorherigen Leben sehen, weil sie wäre angeschlossen an das Allwissen. Und dann wüsste sie, aha, ich habe schon mal als Schwarzer gelebt, ich habe schon mal als Armer gelebt, ich habe dies schon mal und das habe ich schon alles erlebt, also und das fehlt mir noch. Also jetzt muss ich für dieses Leben wählen, aha, ich will mal reich sein und ich will mal in Deutschland geboren werden oder irgendetwas. Und dann entscheide ich mich, aha, ich schaue da von oben herab und sehe, da sind zwei Menschen, die tun sich zusammen und das passt so für das, was ich erleben muss. Und dann entscheide ich mich, dort geboren werden zu werden. Ja, und so ist es eigentlich, man sieht, dass hier der Mensch eben an die Stelle Gottes gesetzt wird. Er hat, wenn er im Kosmos ist, er soll die Fähigkeit haben, dann selbst zu entscheiden, als was er geboren wird oder auch nicht. Viele Esoteriker sagen ja auch, es hätte direkt mal in der Bibel gestanden. Und da soll es irgendwann ein Konzil gegeben haben, und da wäre das aus der Bibel entfernt worden. Wenn es aber in der Bibel gestanden hätte, dann müssten wir Folgendes sagen. Wenn es Reinkarnation wirklich gäbe, dann würde das beinhalten, dass der Mensch sich durch viele Leben zur eigenen Göttlichkeit oder Erleuchtung emporarbeiten könnte. Und somit bräuchte er keinen Erlöser. Denn warum? Er macht's doch selber. Und somit wäre Jesu Tod am Kreuz überhaupt nicht notwendig. Wozu braucht Jesus dann zu sterben? Die Bibel ist somit ein Buch mit schönen Weisheiten, so wird es von den Esoterikern gesehen. Jawohl, es sind wunderbare Weisheiten da drin enthalten. Aber man sieht nicht, dass der ganze Verlauf der Bibel, der ganze Heilsplan Gottes da drin enthalten ist und der ganz klar darauf hinausgeht, wir können uns nicht selbst erlösen.
Die Bibel sagt selbst, aber Konkretes aus zu dieser Thematik, schon im Anfang, 1. Mose 2, Vers 17, heißt es ja, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. Auch wenn Adam und Eva nicht gleich gestorben sind, spricht man davon, dass sie geistlich gesehen, das heißt in der Beziehung zu Gott, gestorben sind. Und somit den geistlichen Tod vor den körperlichen Tod geschoben wurde und dass Tod von da an generell in diese Welt gekommen ist. Oder im Neuen Testament, Hebräer 9, Vers 27, da heißt es, und wie dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Einmal sterben hieße auch einmal leben. Wenn man nochmal leben würde, müsste man ja nochmal sterben. Nun, da finden wir also viele, man könnte sagen, Schattierungen, diese Aussagen. Wenn wir sagen, ihr werdet sicherlich nicht sterben, könnte man ja auch uns ja selber ja auch in Frage stellen. Vielleicht glauben wir nicht an Reinkarnation, aber haben so einen Lebensstil, worin wir den Tod einfach weit wegschieben. Oder tragen in uns, dass wir ja fast wie glauben, wir würden ewig leben. Wir leben, wie wenn es kein Ende gäbe. Nun, das könnte man in dem Sinne als eine Riesengefahr sehen. Und schon Mose lehrte, dass wir die Tage zählen sollen und dadurch weise werden sollten. Nun, das ist ganz, ganz wichtig hier zu sehen. Also die Schlange verführte. Nun, die erste Verführung, ihr werdet sicher nicht sterben. Dann sagte sie zu der Frau, Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden. Augen aufgetan werden? Hatte sie dann verklebte Augen? Oder bräuchte sie eine Brille? Nein, wir lesen in der Bibel, dass nachdem die Menschen gemacht werden, dass alles sehr gut gewesen ist. Dass ich glaube, dass wirklich, dass Eva gut sehen konnte, keine Brille brauchte. Also diese Aussage macht keinen Sinn, wenn wir sie nur materiell oder innerweltlich auslegen würden. Was die Schlange hier meint, eure Augen werden aufgetan werden, da meint sie, ihr werdet anfangen, Dinge zu sehen, die ihr normalerweise nicht sehen könnt. Ihr werdet in unsichtbaren, spirituellen Welten schauen können und da Erfahrungen machen, die über alles Weltliche hinausgehen. Und genau darin liegt die Verführung. Nochmals gesagt, ich habe gesagt, die Schlange bietet eine Art himmlisches Buffet an. Spirituelle Angebote. Und das können wir hier drin ganz klar erkennen. Wenn wir über den Einfluss von Esoterik und Buddhismus, von ärztlicher Religiosität auf unsere Gesellschaft sprechen, hat ja, Edgar hat das schon vorher auch angedeutet, Fridtjof Capra, ein Esoteriker, einer, der, man könnte sagen, diese Bewegung durch Schriften begründet hatte. schon geschrieben, dass der Einfluss der New Age-Bewegung sich in verschiedenen Bereichen auswirkt. Er hat gesagt, dass die New Age-Bewegung auf das Interesse für Spiritualität und für okkulte paranormale Phänomene wirken wird. Das heißt, Menschen werden immer mehr interessiert sein für Dinge, die man normalerweise nicht sehen kann. Paranormale Phänomene. Und das Para deutet auf übersinnlich, Dinge, die man mit den normalen Sinnen nicht wahrnehmen kann. Zweitens, auf die Entfaltung des menschlichen Potenzials, das hat Elke schon erläutert. Drittens, auf die Bewegung für ganzheitliche Gesundheit. Also hier sagt ein Esoteriker, die ganzheitliche Gesundheit wird ein Mittel sein, wodurch die New Age-Bewegung in diese ganze Welt Fuß fasst und vielen Menschen, auch Christen, beeinflusst. Schauen wir nochmal diesen ersten Punkt an, das Interesse für Spiritualität und für okkulte paranormale Phänomene. Nun, dieses Interesse ist da und ist auch sehr groß. Wir erkennen es schon vielleicht alleine darin, wie populär die Bücher Harry Potters gewesen sind. In diesen Büchern finden wir vor, dass Magie Alltag war, dass in dieser Schule, wo Harry Potter teilnahm, Wahrsagerei Unterrichtsfach. Man kann viel mehr spirituellen Dingen, die darin beschrieben sind, Zauberei, Zeichendeuterei, Totenbefragung, also eine ganze Menge Dinge sind schlicht in diesen Büchern beschrieben. Nun, warum sind diese Bücher so populär geworden? Frau Rowlings wurde mal auf dem Weltbuchtag in 2004 folgende Frage gestellt. Why did you choose to do books about wizards? Warum haben Sie dafür gewählt, Bücher über Zauberer oder Hexer zu schreiben? Und dann sagte sie, und gab eine bezeichnende Antwort. Sie sagte, it choose me. Es wählte mich. The idea just sprang into my head and I knew I had to write it. Die Idee kam einfach in meinen Kopf auf und ich wusste, ich muss das schreiben. Also sie gibt hier in diesen Antwort eine Fremdquelle an. Eine, man könnte sagen, vielleicht sogar eine spirituelle Quelle. Eine, die ihr einen Gedanke eingegeben hat. Was haben wir gerade in 2. Korinther 11 gelesen? Dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch unsere Gedanken. Das heißt, es gibt einen Einfluss aus einer unsichtbaren Welt, die unsere Gedanken packt und uns weg von Christus führt. Nun hier gibt Frau Rowlings an, dass auf ihre Gedanken ein Einfluss da war, die ihr dazu bewegt hat, diesen Büchern zu schreiben. Nun müssen wir zu diesem Thema das Wort Esoterik noch ein bisschen erläutern.
Ja, das Wort haben wir jetzt häufig gehört und viele von Ihnen wissen vielleicht gar nicht, was das ist. Ich selber muss auch sagen, ich war schon mehrere Jahre mit esoterischen Praktiken beschäftigt und ich hätte nicht sagen können, was es denn nun sei. Denn Esoterik kann man tatsächlich ganz, ganz schwer mit ein paar Sätzen definieren, weil die Esoterik aus allen Religionen etwas nimmt. Sie holt eben aus dem Islam sogar den Sophismus, also eine mystische Richtung, aus dem Christentum die Mystik, aus dem Judentum die Kabbala. Und natürlich nimmt sie Hinduismus und Buddhismus mit als Grundlage. Sie holt aber auch alle Naturreligionen dazu. Alles wird eine bunte Mischung. Also wir fanden einmal eine Definition, von der wir sagen können, ja, die kommt vielleicht noch am nächsten. Und zwar das Wort Esoterik und Okkultismus haben die gleiche Bedeutung. Esoterik kommt eben aus dem Griechischen und Okkultismus aus dem Lateinischen. Und da hieß es dann oder heißt es, es ist ein Sammelbegriff für alle Geheimwissenschaften, die sich mit übersinnlichen, naturwissenschaftlich nicht erklärbaren bzw. noch nicht naturwissenschaftlich erklärten Phänomenen befassen. Also es geht um Geheimwissenschaften. Es geht immer um Dinge, die verborgen sind, die bisher im Geheimen waren, wo man vielleicht durch Fantasiereisen, durch Trancen oder durch bestimmte Literatur an geheimes Wissen herankommen möchte. Und dieses geheime, verborgene Wissen, das soll eben in jedem Menschen sein. Es soll sich im Kosmos befinden und wie wir das vorhin am Anfang schon erklärten, ist eben der Kosmos die sichtbare und auch die unsichtbare Welt. Für Esoteriker hauptsächlich allerdings die unsichtbare Welt. Und wir haben ja auch dieses Bild schon gezeigt, dass eben auch Esoteriker glauben, es gibt diese unsichtbare Welt und auch in dieser Welt ist dieses geheime Wissen verborgen. Und als ich vorhin diesen Geist Sananda nannte, er ist einer von vielen Geistern, das werden wir nachher noch hören, der zur Zeit der Menschheit dieses sogenannte geheime Wissen vermittelt. Ja, was will man uns jetzt in diesem Zeitalter vermitteln? Wir können also, wird gesagt, mit dieser unsichtbaren Welt Kontakt aufnehmen. Und bisher war das ja den Menschen verborgen und wir sollten da eigentlich keinen Kontakt mit aufnehmen. Aber jetzt wird es immer deutlicher, wir sollen mit dieser Welt Kontakt aufnehmen. Ich erinnere mich, dass mich jemand einmal fragte, ob ich zum Beispiel schon so Naturgeister sehen würde, wenn ich mal im Wald spazieren gehen würde. Und damals dachte ich noch zuerst, oh nein, zum Glück sehe ich das nicht. Aber er hat es ernst gemeint. Er dachte, wenn ich das sehen würde, dann wäre ich schon eine Stufe weiter. Nun, es gibt im Internet unter dem Stichwort Lichtkörperprozess einen Aufsatz, der heißt Aufstieg ins Licht. Und da wird uns ganz klar vermittelt, dass in diesem neuen Zeitalter die Menschen mit dieser unsichtbaren Welt in Berührung kommen werden. Und das ist ein Zeichen ihres Aufstiegs. Und da heißt es, wir sind in Kontakt mit hohen Lichtwesen und Engeln, leben ganz bewusst zusammen mit den Reichen der Natur, die jetzt schon in diesen höheren Bereichen leben. Jetzt schauen wir uns mal an, was das ist. Elfen, Feen, Zwergen und Riesen, die uns in ihrer Liebe und Friedfertigkeit weit voraus sind. Nun denken wir vielleicht, also das geht jetzt doch zu weit. Also da machen wir auf jeden Fall nicht mit, da sind wir nicht verführbar. Aber vielleicht haben wir schon solche netten Figürchen geschenkt bekommen oder irgendwo im Garten stehen. Da gibt's ja auch die Feen, die zurzeit sehr aktuell sind. Oder für Kinder die kleine Lilifee, die dann zauberhafte Botschaften vermittelt. Da kann man so kleine Briefchen bekommen, die Kinder, und da stehen dann so Botschaften aus der Feenwelt. Manche denken, ah, das ist nur eine Prinzessin, das ist ja noch okay. Aber sobald man anfängt, sich mit dieser unsichtbaren Welt zu befassen, werden Kinder einfach vertraut gemacht damit. Jawohl, Kinder nehmen das ernst, wenn sie solche Briefchen von der Fee bekommen. Nun, es geht noch weiter. Wir hörten ja, dass dieses neue Zeitalter auch eben eine andere Religiosität beinhaltet und damit auch andere Werte. In dem alten Zeitalter, so sagten die New Age-Leute, da hätte der Mensch zum Beispiel die Herrschaft über die Natur gehabt. Und die Bibel sagt das ja auch, Gott hat das angeordnet, dass der Mensch über die Tiere herrschen soll und den Garten Eden bebauen und bewahren. Aber in diesem neuen Zeitalter, da soll das nicht mehr so sein. Denn es ist ja tatsächlich so, unsere Welt ist zerstört. Und das sehen Esoteriker ganz besonders. Und das sah ich damals auch. Und das war mir eine enorme Not. Und nun soll ja diese Welt sich entwickeln zu einem paradiesischen Planeten und damit soll der Mensch in Einheit mit der Natur leben. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet nicht nur hegen und pflegen, sondern auch das wiederum hat eine spirituelle Dimension. Nämlich, das bedeutet, dass nicht mehr wie in der Bibel, dass es nicht mehr eine Hierarchie gibt, Gott, Mensch, Tier, Pflanzen zum Beispiel, sondern dass alles auf einer Ebene ist. Menschen, Steine, Tiere, Bäume, alles ist göttlich. Alles ist ja mit göttlicher Kraft versehen und deswegen ist alles auf einer Ebene. Und dazu gehören dann eben auch, gehört die unsichtbare Welt, die uns nun schon in ihrer Entwicklung ein bisschen voraus sein soll, wie wir das gerade eben gehört haben. Und da findet man dann zum Beispiel, oh, das haben wir eben gerade schon gehabt, müssen wir eben weitergehen, im Internet eine Engelkontaktbörse. Da soll es Menschen geben, die sagen, sie seien Engel und sie bekommen etwas durch von Engeln. Oder eben direkt auch einfach, dass sie sagen, sie bekommen nur etwas durch, sie sind so eine Art Medium. Und natürlich gibt es inzwischen jede Menge Engelliteratur. Und wir können heilen mit Engeln, wir können unseren Schutzengel kennenlernen, wir können Erzengel anrufen. Es gibt eine Riesenpalette, wir können uns Rat holen bei Engeln und auch für Feen gibt es das Feenorakel, das Heilorakel für Feen. Und so kann man sich auch, und das gibt es jetzt auch im Christentum, Kalender von Menschen, die sich Christen nennen, und die ganz klar 50 Engel für das Jahr, zum Beispiel Anselm Grün, der ganz klar sagt in seinem Buch, wir sollen auf die Stimmen von Engeln hören. Und wir werden immer mehr angeleitet, auf diese Stimmen zu hören und uns von den Engeln führen zu lassen. Denn sie können uns was ganz Besonderes vermitteln, so sagt man uns jetzt.
Ja, vielleicht um das Thema abzurunden, also müssen wir feststellen, dass die Esoterik natürlich diese unsichtbare Welten ganz gerne stimulieren möchten, aber wir müssen feststellen, dass Engel in der Esoterik geistliche Führer sind, die Menschen zu ihrer eigenen Göttlichkeit führen sollen, oder sie wollen und können verehrt werden. Nun, das finden wir in der Bibel so nicht. Zum Beispiel, ganz kurz erwähnt, Engel sind zunächst mal geschaffene Weltwesen, geschaffen durch Jesus Christus. Und sie sind, so heißt es in Hebräer 1, Vers 14, dienstbare Geister, sie sind ausgesandt zum Dienst, um derer willen, die das Heil erben sollen. Also dienstbare, das heißt gottdienstbare. Sie wollen Gott dienen. Leider ist es nicht so, dass alle Engel nur Gott dienen wollen. Es gibt auch die gefallenen Engel, die nicht mehr Gott in erster Instanz dienen, sondern vielmehr sich selbst oder ihrem Herrn, ihren Überfürst. Diesen Geist, der in der Luft herrscht, Satan, die auf sich hinweisen und gerne selbst angebetet werden wollen. Und um diese Sache willen hat Paulus den Kolossern gewarnt und gesagt, Kolosser 2, Vers 18, lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt. Das ist das Ziel des Glaubens. Und wie geschieht das? Indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat. Was sagte die Schlange? Eure Augen werden aufgetan werden. Für Dinge, die ihr normalerweise nicht seht. Und hier war schon in der Anfang der Christenheit genau diese Gefahr aufgetreten, dass Menschen auf Dingen abgingen, die sie nicht normalerweise sehen konnten. Und er sagt, was dann geschieht, wenn man es tut, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Das bewirkt das. Und ich kann das bestätigen. Ich war Buddhist, ich habe meditiert, ich habe mich für die unsichtbare Welt geöffnet. Und ich habe mich bei Zeiten wahrgenommen, auf einmal in einem Kreis von Lichtwesen, ich war ganz beeindruckt. Wie war ich stolz? Ich dachte, jetzt bist du wer? Du bist angekommen auf der Ebene, wo diese Welt regiert wird. In gewissem Sinne stimmte es. Aber Gott war nicht im Spiel. Ich war stolz und konnte von Christen oder von Christus selbst nichts annehmen. Eure Augen werden aufgetan werden, das war das Thema. Und das ist etwas, was genau Einfluss für östliche Spiritualität bietet. Dass wir die Augen geöffnet bekommen für eine unsichtbare Welt, sodass wir praktisch davon gepackt werden. Was wollte die Schlange? Alternativangebote bieten, sodass wir uns überhaupt nicht mehr mit Gott, mit Jesus als sein Erlöser beschäftigen.